Steuererhöhungen regen nur den Appetit für noch mehr Ausgaben an. Wir müssen über die Ausgaben gehen.
Willkommen beim Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Der Ökonom Christoph Schaltegger spricht über steigende Staatsausgaben und warum die Schweizer Politik unfähig ist zu sparen.
Christoph Schaltegger, der Ökonom Josef Schumpeter, soll einmal gesagt haben, eher legt ein Hund einen Wurstvorrat an, als eine demokratische Regierung eine Haushaltsreserve. Gibst du ihm recht?
Ja, ich glaube, Schumpeter hat in diesem Punkt recht behalten. Das Zitat ist jetzt wahrscheinlich mehr als 100 Jahre alt, und in diesen 100 Jahren haben verschiedene Regierungen bewiesen, beziehungsweise den Beweis erbracht, dass das so ist. Interessanterweise wurde ja sein Zitat auch von vielen Politikern, meistens sie, die eben nicht an der Macht sind, kritisieren dann die Regierung. Vielfach wurde ja sein Zitat wiederholt. Ich kann mich erinnern, der legendäre Franz Josef Strauß, der frühere deutsche Finanzminister, Verteidigungsminister, bayerischer Ministerpräsident, eine legendäre Figur, hat dieses Schumpeter-Zitat auch gerne benutzt. Und ich glaube, es ist auch so, wenn ich das vielleicht noch nachschieben darf, es gibt mittlerweile in der Wissenschaft, in der politischen Ökonomie sehr viele Analysen und Gründe, warum Schumpeter richtig liegt. Es ist also nicht einfach eine quasi zynische Sicht auf die Politik, sondern die Analyse, insbesondere von der politischen Ökonomie, also Namen wie Nobelpreisträger James Buchanan haben schön aufgezeigt, dass demokratische Regierungen an verschiedenen, wenn Sie so wollen, Staatsversagensgründen leiden, die dazu führen, dass es wahnsinnig schwierig ist, den Budgetausgleich zu finden. Es ist eben viel einfacher zu versprechen, dass man in Zukunft sich an den Ausgleich halten würde, aber dass es im Moment sehr viele Gründe geben würde, sich nicht daran zu halten. Und quasi diese Zeitinkonsistenz im Argument ist ein wesentlicher Grund, warum demokratische Regierungen Mühe haben, das Budget auszugleichen. Andere sind, dass natürlich der Politiker eine gemeinsame Ressource mit dem Budget schafft, und diese gemeinsame Ressource wird von all den Interessengruppen versucht auszubeuten, auszunutzen, weil jeder weiß, das ist quasi zur Verfügung und ich habe meine Interessengruppe und es ist wichtig, dass ein großes Stück dieses Kuchens zu meiner Interessengruppe geht, zu der Agrarlobby, zur Industrielobby, zur Ökolobby, was auch immer für eine Lobby dahinter steht. Und weil jeder dieser Lobbyisten weiß, dass er dafür bezahlt wird, dass er möglichst viel von diesem Kuchen abschöpft und nicht dem anderen, der anderen Interessengruppe überlässt. Und das führt dazu, dass Politiker gerne dann im Stimmentausch, im Kuhhandel sagen, ja, okay, also für dich die Industriesubvention, für mich die Sozialausgaben und das Budget sollen dann nächste Generationen von Politikern bitte ausgleichen.
Ein aktuelles Beispiel sehen wir ja in der Schweiz mit dem sogenannten Entlastungspaket 27. Du warst ja Teil einer Expertengruppe, die Maßnahmen zur Entlastung des Bundesbudgets identifiziert hat. Ihr habt rund 5 Milliarden Einsparpotenzial pro Jahr gefunden. Jetzt wurde dieses Entlastungspaket im Ständerat behandelt und ist auf rund 2 Milliarden zusammengeschrumpft. Bist du enttäuscht oder hast du das erwartet?
Ja gut, also wenn man das Zitat nimmt, das du von Schumpeter am Anfang gebracht hast, dann muss man sagen, das ist erwartungstreu. Man darf nicht überrascht sein, dass die Politik nicht gerne spart, obwohl Sparen eigentlich hier der falsche Begriff ist, sondern es geht darum, Wachstumsraten von 3%, also Wachstumsraten im Budget, die viel höher sind als die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum hergibt, auf von 3% auf 2% zu dämpfen.
Das wäre immer noch höher als das Wirtschaftswachstum.
Ja, es wäre ungefähr in der Höhe des Wirtschaftswachstums, also das war mindestens das Ziel der Expertengruppe, dass wir die Ausgaben auf das, was wir langfristig nachhaltig betrachten, eben was aus dem Wirtschaftswachstum an zusätzlichen Einnahmenspielräumen finanziert werden kann. Das war eigentlich unser Ziel. Und man darf jetzt natürlich nicht überrascht sein, dass die Politik findet, die, ja, das ist schon schön, Sparen ist auch wichtig, aber nicht bei mir. Und ich meine, dieses Spiel wird natürlich wird so lange weitergespielt, bis wirklich der Handlungsdruck hoch wird. Das heißt, die Schweiz spürt diesen Handlungsdruck, die Schweizer Politik, die Bundespolitik spürt anscheinend diesen Handlungsdruck noch nicht.
Warum nicht?
Ja, einerseits muss man schon sehen, oder wenn man das aktuelle Budget, das jetzt im Dezember für 26 verabschiedet wurde, betrachtet, und dieses Sparpaket war ja letztlich quasi gedanklich gekoppelt mit der Budgetdebatte. In dieser Budgetdebatte hatte das Parlament sage und schreibe 5% mehr Einnahmenspielraum. Das heißt, der Einnahmenspielraum war viel, viel größer als das, was das Wirtschaftswachstum hergibt. Warum? Verschiedene Steuererhöhungen, verschiedene Sondereffekte, die hier eine Rolle gespielt haben. Aber quasi, wenn man das Narrativ entwickelt, wir müssen sparen, wenn man das Narrativ entwickelt, wir haben Ausgabenspielräume, die wir beschränken müssen und gleichzeitig in einer Situation lebt, wo man 5% Zusatzausgabenspielraum hat. Oder dann lebt eigentlich die Politik in einer schizophrenen Situation. Sie hat Einnahmenspielräume, die wahrscheinlich kein anderes Land in der westlichen Hemisphäre zur Verfügung hat.
Aber dann könnte man sagen, ja gut, dann seid ihr einfach irgendwie Schwarzmaler oder dann gibt's ja kein Problem, man hat genug Einnahmen.
Ja, das ist richtig, für das Budget 26 haben wir keine Probleme. Aber wenn wir davon ausgehen, dass ein Politiker langfristig orientiert Finanzpolitik machen sollte, dann müsste man sagen, erstens einmal langfristig werden wir diese 5% Einnahmenspielräume nicht haben. Zweitens, wir haben genügend Herausforderungen sicherheitspolitischer Natur, wo wir im Budget Prioritäten setzen müssten. Also wir sollten die Verteidigung stärken, wir sollten die soziale Dominanz adressieren. Das hat das Parlament, ich glaube, bei allem Respekt, hat es schlicht nicht erfüllt.
Jetzt kommt das Paket in den Nationalrat. Siehst du da mehr Sparwille?
Wie gesagt, das Eingangsstatement von Schumpeter, glaube ich, gilt auch für den Nationalrat. Ich erwarte dort nicht, dass die Mehrheit plötzlich zur Einsicht kommt, wir sollten jetzt nun wirklich Prioritäten anders setzen und wir sollten nun wirklich für die kommenden Jahre einen Finanzplan haben, der sich an den realistischen Möglichkeiten orientiert. Natürlich lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube, das Narrativ für den Handlungsdruck ist im Parlament in Bern noch nicht angekommen.
Im Gegenteil, man spricht ja irgendwie jetzt bei diesem Entlastungspaket von einem Sparhammer, von einem Abbaupaket gar, obwohl es ja, wie du gesagt hast, nicht mal um Sparen geht im eigentlichen Sinn.
Ja, klar. Ich meine, rhetorisch wird hier, wir sind in einer Zeit, wo rhetorisch viel robuster argumentiert wird und die Politik hat gelernt, in Superlativen sich zu äußern. Ob das nun mit der Realität viel zu tun hat oder nicht, interessiert sie nicht so. Und insofern ist das nicht überraschend. Man darf aber nicht vergessen, oder? Wie funktioniert das eigentlich? Das Bundesbudget, ein großer Teil davon sind Subventionen, gehen an ausgewählte Interessengruppen, an Verbände, an Kostgänger des Staates. Diese wiederum finanzieren ihre Geschäftsstelle, ihre Lobbyisten, ihre Stäbe, um was zu tun, zusammen mit Beratern, um im Parlament dafür zu lobbyieren, dass die Zuwendungen zu ihren Interessengruppen im nächsten Jahr mindestens die gleiche Höhe oder noch mehr steigen werden. Und logischerweise, aus individueller Sicht, sagt sich dann jeder, der sich rechtfertigen muss vor dem eigenen Verband, ja, also wenn wir hier nicht einen Zuwachs von weiterhin 5, 6, 7% haben, dann ist das ein Sparhammer. Ich glaube, das ist individuell als Optik dieser Kostgänger, der Subventionsempfänger, ist das nachvollziehbar. Aber es ist, um ein Wort von dem früheren Bundesrat Willy Richard zu nennen, diese Bundeskrippe und diese Hormone, die in der Bundeskrippe an Subventionen den Interessengruppen ausbezahlt werden, sind eben teuflische Hormone, die ganze Politik abhängig machen von einem stetig wachsenden Ausgabenappetit. Mhm. Und das ist einfach ungesund.
Mhm. Aber liegt das Problem denn wirklich bei den Interessengruppen? Weil am Ende dürfte dieses Paket vors Volk kommen und ein Argument auf weitergehende Entlastungen zu verzichten ist, ja, das würde das Paket dann in der Volksabstimmung gefährden. Also, dass das Problem eigentlich nicht bei der Politik im Bundesbern liegt, sondern beim Volk letztlich.
Also ich glaube, das ist eine Ausrede, die natürlich die Politik sehr, sehr gerne benutzt, dass sie sagt, ich meine, da kann man jedes Beispiel nehmen von der Sozialpolitik über die Umweltpolitik etc. Jede Interessengruppe nimmt für sich in Anspruch, sie rede im Namen des Volkes. Und deshalb sei das doch ein Wunsch, dass der Staat sich ausdehne und dass der Staat reguliere und das und jenes mache.
Ja, aber ist das völlig falsch? Ich meine, wenn wir zum Beispiel die 13. AHV anschauen, also besonders viel Finanzdisziplin hat da die Stimmbevölkerung auch nicht gezeigt.
Also ich würde das anders sehen und das zeigt auch die systematische empirische Evidenz, dass das Volk und der Wähler, die Wählerin, dass die fiskalisch viel konservativer aufgestellt sind als die Politik. Natürlich gibt es immer wieder Resultate wie die 13. Monatsrente in der AHV, wo man überrascht ist, dass das Volk dann anders entscheidet, als man das fiskalisch konservativ erwarten würde. Aber systematisch, und da gibt es viele Untersuchungen, ist das nicht richtig. Also man darf gerne Vertrauen in das Volk haben, dass das Volk viel eher bereit wäre, die Budgets auszugleichen. Weil natürlich das Volk auch weiß, ich meine, letztendlich, das Geld, das ausgegeben wird, muss einmal eingenommen werden. Und das heißt, es ist irgendwann mit einer Steuererhöhung gekoppelt. Und logischerweise weiß das Volk, dass es das dann selber berappen muss. Mhm. Natürlich, wir haben über die Steuerprogression, haben wir natürlich unterschiedliche Betroffenheiten. Aber trotzdem, das scheint mir eine viel zu einfache Ausrede in der Politik, immer zu sagen, ja, aber ich mache ja nur, was die Bevölkerung wünscht. Nein, nein, es sind die eigenen Kostgänger, es sind die eigene Lobby, die eigenen Interessengruppen, die sie dazu antreiben, dies zu machen, aber nicht das Volk.
Mhm. Sind wir denn jetzt in einer besonders kniffligen Lage jetzt bundesfinanztechnisch? Also einerseits möchte die Politik die Militärausgaben deutlich erhöhen, die Sozialausgaben, die AHV-Ausgaben sollen erhöht werden und möglichst aber nicht auf Kosten von anderen Bereichen. Und gleichzeitig soll dann noch die Schuldenbremse eingehalten werden. Das ist ja eine Quadratur des Kreises.
Ja, aber es ist im Wesentlichen eigentlich das, was Budgetpolitik, Finanzpolitik ausmacht. Mhm. Es geht um Adressierung von Zielkonflikten. Logischerweise, du hast das Zitat von Schumpeter gebracht, logischerweise, die Wünsche sind immer größer als die Möglichkeiten. Und deshalb ist die Budgetdebatte eigentlich nicht eine Debatte der Addition, wo jeder seinen Wunsch einbringt und der Weihnachtsmann wird dann alle Wünsche erfüllen, sondern es ist eine Debatte der Zielkonflikte, wo rationaler, vernünftigerweise die Politik ihre Schwerpunkte setzt und sagt, jetzt wollen wir Geld für das ausgeben und in diesem Bereich müssen die Brötchen jetzt etwas kleiner gebacken werden. Das kann sich in Zukunft auch wieder ändern. Mhm. Aber diese Prioritätensetzung ist die Aufgabe der Politik. Es ist ja das Königsrecht des Parlaments. Und warum ist es das Königsrecht? Ja, weil mit dem Budget Politik gemacht würde. Wenn wir im Nirvana leben würden, wäre Budgetpolitik nicht interessant, weil sowieso immer alles möglich ist.
Aber konkret, wie würdest du das Dilemma lösen?
Ja, also das Dilemma lösen ist relativ einfach, indem wir, ich meine, wir haben aufgezeigt, dass im Prinzip die Aufrüstung, der Aufrüstungsbedarf relativ in der Schweiz relativ einfach adressiert werden könnte mit Sparmaßnahmen, die also nicht besonders einschneidend sind. Mhm. Die Schweiz würde weiterhin mit eben einem 2%igen Ausgabenzuwachs weiterhin ein voll ausgebauter Wohlfahrtsstaat sein können.
Aber Sparmaßnahmen, also, wo siehst du jetzt, was wäre der Bereich, wo du das größte Potenzial siehst?
Ja, mittelfristig glaube ich, und deshalb ist ein Sparpaket wichtig, oder, dass man die mittelfristigen mhm. Trends abgreift. Mittelfristig sehen wir im Budget, das ist also von bloßem Auge zu sehen, müssen wir die soziale Dominanz adressieren. Wir müssen, also was heißt soziale Dominanz? Dies ist im Wesentlichen im Budget die AHV. Und die AHV, dort sehen wir, dass die Ausgabenzuwächse 3,5% pro Jahr in den letzten 30 Jahren waren. Das bedeutet, es verdrängt eigentlich den absoluten Rest. Und wenn wir das sehen, dann ist klar, die Budgetpolitik muss diese soziale Dominanz adressieren. Wir müssen die AHV-Ausgaben irgendwie in den Griff bekommen. Wie wir das tun, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir können das Versicherungsprinzip stärken, also stärkere Nutzerfinanzierung einführen. Wir könnten auch andere Maßnahmen einführen. Aber langfristig wird es nicht ohne eine Adressierung der sozialen Dominanz gehen.
Mhm. Man könnte auch einfach die Steuern erhöhen.
Klar, man könnte nicht nur, man muss hier nicht im Konjunktiv reden, man tut das auch. Das haben wir beispielsweise OECD-Mindeststeuer, haben wir Steuererhöhungen. Wir haben im Umweltbereich verschiedene Gebühren, Steuererhöhungen. Also Mehrwertsteuererhöhungen hatten wir einige zur Finanzierung der AHV, Lohnbeiträge. Also es ist nicht so, dass man argumentieren sollte, wir könnten Steuern erhöhen, wir haben das in den letzten Jahren getan. In den letzten Jahren, wo wir genügend Spielräume hatten, haben wir es schon getan. Und logischerweise, die Politik ist frei, das noch stärker zu tun. Irgendwann mhm. einmal beißt sich das dann mit der steuerlichen Standortattraktivität. Insofern glaube ich, und das zeigt auch die Literatur, die wissenschaftliche Literatur zu einem erfolgreichen Sparen, wenn wir die Probleme in der Budgetdebatte adressieren wollen, dann können wir nicht dauernd die Steuern erhöhen und glauben, das wird dann reichen. Denn Steuererhöhungen regen nur den Appetit für noch mehr Ausgaben an. Wir müssen über die Ausgaben gehen.
Eine
Erfolgreiches Sparen geht über die Ausgaben. Das ist ein klares Ergebnis der wissenschaftlichen Literatur.
Eine andere Option ist, bei der Schuldenbremse anzusetzen. Und meine Prognose ist, ja, die Schuldenbremse wird einfach schrittweise nicht abgeschafft, aber immer weiter ausgehebelt. Also wir sehen das ja jetzt schon, dass dass Ausgaben irgendwie als außerordentlich deklariert werden. Jetzt möchte man auch die Armeeausgaben als außerordentlich deklarieren. Und dann wird man Schritt für Schritt einfach immer mehr Ausgaben eigentlich auslagern. Und vielleicht ist dann formell die Schuldenbremse noch gewahrt, aber faktisch unterhöhlt. Wie siehst du das?
Ja, ist eine negative Sicht. Und diese pessimistische Sicht, die du einnimmst, hat natürlich ein Role Model, das ist Deutschland. Deutschland hat in einem Manöver, einem demokratiepolitisch fragwürdigen Manöver, die Schuldenbremse ausgehebelt. Der Effekt war aus meiner Sicht nicht sehr überraschend, dass diese Sondervermögen, also diese neuen Kreditermächtigungen, wohin geflossen sind, eben nicht in die Aufrüstung oder nur sehr beschränkt in die Aufrüstung, sondern in den Sozialstaat, in einen üppigen Sozialstaat, der jetzt noch üppiger zulangt und in verschiedene andere Bereiche, Bundesländer, die natürlich die Hand aufgemacht haben. Ich habe nur gelesen, das Bundesland Berlin würde sich von diesem Sondervermögen Infrastruktur und Umwelt für die Neubepflanzung von Straßenbäumen in Milliardenhöhe bedienen. Ich meine, da zeigt sich, oder wenn die Schuldenbremse gelockert wird, ja, dann muss man nicht erwarten, dass all dieses Geld in etwas fließen würde, was als sicherheitspolitischer Nachholbedarf adressiert wird, sondern es wird breit verteilt. Warum wird es breit verteilt? Weil ja die Koalition, die die Schuldenbremse dann auflöst, auch breit ist. Das heißt, das Geld würde dann groß verteilt werden.
Aber jetzt in Bezug auf die Schweiz, bist du optimistischer, was die Stabilität der Schuldenbremse anbelangt?
Ich meine, was du sagst, ist natürlich eine Gefahr, dass sie unterhöhlt wird. Du hast recht, trotz den großen Einnahmenspielräumen, die wir aktuell hatten für das Budget 26, hat man bereits mit der Außerordentlichkeit einen Trick angewendet. Es wäre nicht allzu überraschend, wenn man das weiterführt. Trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, es ist schon so, dass die Volksabstimmung von 2001 mit 85% Zustimmung, das hat schon in der Politik, in der Schweizer Politik, eine Wegmarke gesetzt. Und Politiker, natürlich schielen nach der nächsten Wahl, schielen nach Schlagzeilen, dass sie das Richtige machen. Und eine gewisse, würde ich sagen, eine gewisse Hoffnung besteht, dass sie sich daran erinnern, wenn sie jetzt die Schuldenbremse wie in Deutschland in einem Manöver beerdigen würden, dass das nicht ganz ohne Imageverlust verbunden wäre oder nicht ohne Imageverlust vonstatten ginge. Das ist meine Hoffnung.
Ihr habt ja kürzlich die Wirkung der Schuldenbremse wissenschaftlich untersucht. Was ist die überraschendste Erkenntnis?
Also, ich glaube, vielleicht nicht überraschend, aber wichtig ist die Erkenntnis, dass sie gewirkt hat, kausal gewirkt hat, also dass die Schulden um einen doch recht großen Betrag reduziert werden konnten aufgrund der Schuldenbremse. Also es war nicht das Wirtschaftswachstum oder andere Faktoren, die dazu geführt haben, sondern es war wirklich die Schuldenbremse. Und das Überraschende aus meiner Sicht ist, ja, überraschend, nicht zwingendermaßen überraschend, aber auch wichtig ist, dass es eigentlich relativ wenig im aktuellen Budget an Ausgabenzurückhaltung braucht, um langfristig diese großen Effekte zu erreichen. Mhm. Und das ist eben, glaube ich, auch die Kraft der Schuldenbremse. Sie führt nämlich dazu, dass man jährlich praktisch kaum große Einsparungen im Budget vornehmen muss. Aber was es verhindert, ist, dass man dann in großen Restrukturierungs- und Konsolidierungsanstrengungen dann wirklich den sozialen Unrast hervorrufen muss. Und wenn wir das auch anschauen, diese großen Konsolidierungen, die wir erlebt haben in Ländern, Schweden, Dänemark, auch etwas in Deutschland, dann aktuell die Debatten in Frankreich, die sind natürlich hoch emotional, hoch aufgeladen, politisch, gesellschaftlich mit enormen Spannungen verbunden. Und aus meiner Sicht ist das die Kraft der Schuldenbremse, dass man dies verhindert, indem man jährlich Dinge tut, die nicht sehr stark wehtun und damit verhindert, dass der Reformbedarf sich dann irgendwann einmal so aufstaut, dass es nicht mehr ohne diese großen Hauruck-Übungen gilt.
Du bringst dich ja immer wieder pointiert in die politische Debatte ein. Wie siehst du deine Rolle? Wo ziehst du so die Grenze zwischen deiner Rolle als Wissenschaftler und, sagen wir jetzt, politischem Engagement?
Also gut, ich bin Wissenschaftler, mein Lehrstuhl ist denominiert mit politischer Ökonomie. Das heißt, ich versuche als Wissenschaftler mich einerseits mit diesen finanzwissenschaftlichen Themen, die mich interessieren, einzubringen. Und ich versuche das nicht auf einer nur theoretischen und abstrakten Ebene zu tun, sondern ich glaube, es ist der Auftrag von uns Wissenschaftlern, auch zu konkreten, gesellschaftlich relevanten Themen zu forschen und das so zu kommunizieren, dass es auch verstanden wird. Wir sind nicht eine Wissenschaft wie Quantenphysik oder so, wo die Gesellschaft der Meinung ist, das Verständnis in der breiten Bevölkerung ist nicht gegeben, sondern wir sind eine Sozialwissenschaft, wir sind eine Wissenschaft, die sich erklären muss und die verstanden werden muss. Und ich glaube, wir sind vom Steuerzahler finanziert. Es ist unser Auftrag, dass wir uns auch mit diesen Themen befassen, insbesondere auch mit schweizerischen Themen befassen. Und so verstehe ich meinen Auftrag und versuche das mit bestem Wissen und Gewissen wahrzunehmen. Natürlich gilt, was ich jetzt gesagt habe, nicht für jeden Wissenschaftler, oder? Das gibt Grundlagenforscher, auch nicht nur in der Physik, oder? Auch in der Volkswirtschaftslehre gibt es Grundlagenforschung und die haben natürlich nicht zwingendermaßen den gleichen Auftrag für die Kommunikation ihrer Ergebnisse in die Breite. Aber in meinem Fall, in der politischen Ökonomie, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das tun. Und ich muss sagen, auch die Rückmeldungen, die mein Team und ich erhalten, ermuntern uns eigentlich, das zu tun. Wir sollten einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, denn wir sind von der Gesellschaft finanziert.
Mhm. Auf welche Frage möchtest du noch eine Antwort finden?
Ja, du erwischt mich jetzt gerade auf dem linken Fuß. Normalerweise ist es nicht an mir, Fragen zu stellen, sondern Antworten zu finden.
Aber oder an welchem Projekt bist du gerade, wo du versuchst, neue Erkenntnisse zu gewinnen?
Ja, wir sind natürlich in einem Bereich, bin ich sehr stark interessiert, ist gesellschaftliche Verteilungsfragen, sozialer Aufstieg, das ist etwas, was aus meiner Sicht in unserer Debatte in den letzten 20 Jahren sehr stark verzerrt wahrgenommen wurde. Oder dass ich meine Lesart der letzten 20 Jahre ist, dass in der Politik eigentlich ein Narrativ sich verfestigt hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer stärker aufgeht und dass die soziale Mobilität, also die Aufstiegschancen in unserer Gesellschaft, dass die beschränkt seien. Und ich forsche in diesem Bereich seit mehr als 15 Jahre und natürlich, die Ergebnisse sind nicht überall die gleichen, aber das große Bild aus meiner Sicht zeichnet für die Schweiz ein enorm positives, eine enorm durchlässige Gesellschaft mit stabiler Einkommensverteilung. Und in diesem Bereich möchte ich noch weitere Fragen beantworten. Ein anderer Aspekt, der mich auch stark beschäftigt, ist natürlich die Frage der Zuwanderung. Ich glaube, das ist ein Gebiet, das in Europa vom Ausmaß und von den Ergebnissen für unsere Gesellschaften in ihrer Tragweite noch gar nicht verstanden wurde.
Da sind wir gespannt. Christoph Schaltegger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war Schweizer Monat. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.